Dieses Bild spricht für sich. So geht's vielen zurzeit. Raus aus der Flaute, das ist das Thema dieser Predigt heute. Es geht um Stillstand und um Aufbruch, um frischen Wind für deinen Glauben und dein Leben. Neulich sagte einer zu mir, und das scheint mir typisch zu sein für unsere Zeit, ich komme nicht weiter, es ändert sich einfach nichts. Ich mache einen Schritt nach vorne, um dann gleich wieder zwei nach hinten zu machen. Ich glaube, mit mir stimmt was nicht. Glaube zwischen Stillstand, Flaute, aber dann auch Aufbruch, frische Brise. Wie erlebst du denn unsere Corona-Zeit? Für die einen ist es eher ein wilder Sturm. Da ist so viel los. Die viele, viele Arbeit, das Homeschooling der Kinder, dazu Krankheit und vor allem auch Angst vor Krankheit. So vieles ist unter einen Hut zu bekommen. Die anderen erleben diese Zeit als Stillstand. Nichts geht mehr. Keine Treffen, keine Gemeinschaft, Einsamkeit. Depression macht sich breit, Lethargie. Was macht uns stark in dieser Zeit, mitten in der Flaute, im Stillstand, die auch Lockdown genannt wird, oder aber in diesen stürmischen Zeiten? Wir glauben an den, der sogar Wind und Wellen gebieten kann. Stell dir folgende Szene vor. Wir sind in Jerusalem, es ist das Laubhüttenfest. Eine ganze Woche lang wird gefeiert. Jerusalem ist im Ausnahmezustand. Viele, viele Festpilger. Auf den Plätzen und Straßen wird getanzt, gesungen, gelacht, bis tief hinein in die Nacht. Ausgelassene Stimmung. Und alle fiebern dem Höhepunkt des Festes entgegen, der letzte Tag. Dieses Laubhüttenfest wird bis heute gefeiert. Es ist ja die Erinnerung an die Wüstenzeit. Damals hatte man nur Zelte oder einfache Hütten und die werden bis heute nachgebaut. Man will das von damals nachvollziehen, nacherleben, sich erinnern. Gleichzeitig ist dieses Laubhüttenfest ein Erntedankfest. Hier die vielen Früchte. Und neben dem Dank für die eingebrachte Ernte steht sofort auch die Bitte um Wachstum. Herr, bitte schenk Regen, ausreichend Regen. Damals bei Jesus war der letzte Tag der Höhepunkt. Da gingen die Priester in einer feierlichen Prozession runter zur Siloa-Quelle, haben dort Wasser geschöpft, brachten es in Krügen hoch zum Tempel und dort gossen sie es über den Altar, eine Art Wasseropfer. Dann aber passiert's. Unglaublich. Auf einmal stellt sich Jesus etwas erhöht und ruft in die Menschenmenge hinein. Er übertönt all das Singen und Lachen und Beten. Alle drehen sich um, auch die Priester mit ihren schweren Krügen bleiben stehen. Jesus stört diese heilige Handlung, dieses heilige Ritual. Johannes 7 erzählt es kurz und knapp so. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, trat Jesus vor die Menschenmenge und rief: Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dessen Innerem werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und der Evangelist Johannes, der diese Geschichte erzählt, der kommentiert, dies sagte er über den Heiligen Geist. Den sollten die bekommen, die an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit war. Übersetzt, was heißt das? Jesus steht da auf dem Platz, alle gucken ihn an. Das heißt doch, ihr lieben Priester, das, was ihr da macht, sinnlos. Eure schwere Schufterei mit diesen Krügen, umsonst. Ihr Leute, ihr bittet um Regen. Um Wasser zum Leben. Wasser für eure Felder, für eure Brunnen, für euch. Was ihr euch sehnlichst wünscht, bekommt ihr bei mir nirgendwo sonst. Kommt her zu mir, greift zu, trinkt zum Wohl. Unglaublich. Jesus behauptet, ich bin das Wasser des Lebens. Ich bin der, der euren Durst stillt. Der, der eure Bedürfnisse kennt und befriedigt. Ich erlöse euch von eurem Durst. Bei mir bekommst du Leben, Leben pur. Und kein Leben aus dem Quellekatalog, für das du bezahlen musst, sondern ein Leben, das seine Quelle in Gott hat. Jetzt zeige ich nochmal dieses Bild. Flaute, Stillstand, Lockdown, auch das kennt Jesus. Und er kennt unsere Sehnsucht nach Aufbruch, nach frischem Wind. Und er sagt, ich bin das, was du jetzt brauchst. Damals auf dem Fest gab es viele, die von weit her gekommen sind, voller Erwartung. Sie feiern mit, genießen die Gemeinschaft, das gemeinsame Fest, die Zugehörigkeit, die Liebe, Geborgenheit. Doch wie so oft, du kennst vielleicht das auch von Freizeiten, man ist wieder zu Hause, zurück aus einer Hochzeit und ganz schnell hängt man wieder im Loch. Man kommt heim mit einem erhebenden Gefühl, diesen Erinnerungen, aber es ist ganz schnell wieder verflogen. Die alte Leere ist wieder da. Und so ging es bestimmt auch vielen von den Festpilgern. Und die Frage war, gibt es denn nicht noch mehr als ein-, zweimal im Jahr solche Höhepunkte? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Aber Jesus steht auf und sagt, komm her zu mir. Komm in meine Nähe. Und komm so nah ran an mich, dass du mich reden hörst. Ich will dich tränken. Ich kenne deinen Durst und will ihn löschen. Ich zeige dir Perspektiven für deinen Weg, für dein Leben. Ich gebe dir Sinn und Hoffnung. Und immer wieder finde ich es echt erstaunlich. Wenn Jesus zu sich ruft, dann schickt er dich gleich wieder weg. Das lesen wir ganz oft in den Evangelien. Nach der Aufforderung, kommt her, folgt sofort die Ansage, die Beauftragung, geht hin. Quasi im gleichen Atemzug. Jesus sagt, wer an mich glaubt, also wer gekommen und wer bei mir getrunken hat, aus dessen Innerem werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Es ist immer dieses Doppelte. Kommt her und geht hin. Und das ist das Geheimnis, um Flaute zu überwinden. Das ist das Geheimnis des Christseins. Zu Jesus kommen, um hinzugehen. In dieser Bewegung leben und wachsen wir als Christen. Jesu Angebot heißt, trinken und überfließen. In die Nähe Jesu gehen, dort erfüllt werden und so dann weitergehen zum anderen. Wir sind nicht nur berufen zu trinken, für uns, sondern immer auch andere zu bewässern. Denn das ist das Ziel Jesu mit dir, der blühende Garten. Im Bild gesprochen, durch dich soll es wachsen. Durch dich sollen andere aufblühen, weil du ihnen Jesus zeigst. Auch sie sollen bei Jesus trinken und aufleben. Und dann geht's weiter, sie bewässern wieder andere. Und jetzt sage ich es einfach mal so, Jesus will Landesgartenschau. Der will nicht nur eine schmale Rabatte. Und jetzt schauen wir uns mal an, was für ein Team. Wir haben Jesus gehört, wir haben getrunken, wir sind gekommen, sind erfrischt von ihm, sind voller Lebensenergie, stehen mittendrin im Garten als Gärtner. Ja, schön wär's. Mein Eindruck, uns ist irgendwie gerade der Stecker gezogen. Corona zieht uns runter, macht uns müde und klein. Nein, das stimmt nicht. Wir lassen es zu, dass Corona uns müde und klein macht und setzen dem nichts entgegen. Wir lassen uns runterziehen, lähmen, anstatt das zu machen, was die Bibel sagt. Zum Beispiel Lukas 21, seht auf, erhebt eure Häupter zu dem, von dem die Hilfe kommt. Oder in unserem Psalm, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Was ist unsere Aufgabe? zuerst zu Jesus kommen und trinken. Es ist diese Einladung zum Auftanken, die Einladung Zeit sich nehmen, ausruhen, innehalten. Trinken braucht Zeit. Bibellesen braucht Zeit. Beten braucht Zeit. Gottesdienst braucht Zeit. Eine Zeit, in der ich mir selber erst einmal das wohlwollende Lächeln Gottes schmecken lasse. Eine Zeit, in der ich begreife und mir es bewusst mache, ich bin abhängig von Gott. Und das ist was Positives. Eine Zeit, um zu realisieren, Gott macht den Wind und die Schubkraft. Wir sind eingeladen. Kommt her zu mir, sagt Jesus, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Was für herrliche Aussichten. Ich musste an den Paulus denken. Er hat auch mehrfach einen Lockdown erlebt. Zeiten, wo er stillgestellt war, ausgebremst war. Flaute könnte man annehmen. Wie oft wurde er ins Gefängnis geworfen? Frage: Wie oft steht in der Bibel drin, dass er sich über sein Schicksal beschwert? Genau, nullmal. Was macht er? Als er zum Beispiel mit Silas in Philippi im Gefängnis sitzt, da steht in Apostelgeschichte 16, um Mitternacht beteten die beiden und lobten ihren Gott. Sie beten und loben mit den bekannten Folgen, nicht nur, dass diese Gefängnismauern einfallen, sondern auch, dass der Gefängniswärter und seine ganze Familie zum Glauben an Jesus kommen. Was lesen wir denn statt Jammern in den Briefen von Paulus, die er aus der Haft schreibt? Das waren ja für Paulus unglaublich wertvolle und produktive Zeiten. Er hat die Zeit ausgenutzt, ausgekostet. Er hat sich in sein Schicksal gefügt und das Beste draus gemacht. Und aus der Gefängniszelle schreibt er vor allem von Freude. Lies nach Kolosser, Epheser, Philipperbrief. Paulus erzählt, wie er sich an Jesus freuen kann, trotz allem. Und er macht anderen in seinen Gemeinden Mut, sich auch zu freuen, trotz allem. Er fordert auf zur Freude. Zum Beispiel Philipper 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege, also in jeder Situation. Und abermals sage ich euch, freut euch. Um gleich im nächsten Vers genau so eine Aufforderung zu bringen wie Jesus. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Das gehört zusammen. Für andere da zu sein, bringt Freude. Andere bewässern, bringt Erfüllung. Ich werde nicht leerer. Es ist so typisch, diese Verzahnung von ich und Jesus und dann sofort der andere. Matthäus 28, der Auftrag Jesu, auf andere zuzugehen, sie zu Jünger zu machen, schließt auch unsere Corona-Zeit mit ein. Die gute Nachricht des Evangeliums hat keine Pause, kein Stillstand, keine Flaute. Haftzeiten, Lockdown-Zeiten waren für Paulus keine verlorenen Zeiten. Im Gegenteil. Gut gelaunt, voller Jesusfreude, nutzt er das, was ihm möglich ist. Er schreibt Briefe, um andere zu ermutigen, bei Jesus zu bleiben, um die Kernbotschaft des Glaubens zu entfalten, um anderen auch Korrektur zu geben. Frage, wie nutzt du diese Zeit, die jetzt einfach ist? Was machst du, nachdem du getrunken hast? Eins macht Paulus nicht: jammern. Es gibt wirklich Wichtigeres und viel Besseres zu tun. Wir sollen trinken und dann für andere überfließen. Die Nähe Jesu suchen und uns dann senden lassen. Bei Gott auftanken, um dann andere zu bewässern. Dir von ihm Vollmacht geben zu lassen, um dann dein Umfeld positiv zu beeinflussen. in das Licht Jesu kommen, um dann Ausstrahlungskraft zu haben. Das heißt, Jesus ins Leben und ins Gespräch bringen. Diese Kombination aus beidem bringt frischen Wind unter deine Flügel. Und das will der Heilige Geist bei dir tun. Noch eine Frage, wann hört das auf? Wann habe ich genug getrunken? Wann reicht's mit Jesus? Wenn ich so schon frage. Immer wieder ist es nötig, dass du trinkst. Es gibt nichts Beglückenderes, als wenn der Durst gelöscht wird. Im Sommer nach dem Rasenmäher ein kaltes Radler. Du sollst so beglückende Erfahrungen machen. Dir nahe zu sein, mein Gott, ist mein ganzes Glück. Nichts, was mehr bereichert, was mehr bringt, was mehr erfrischt, als die Nähe Jesu, die Beziehung, die Begegnung, der Kontakt mit ihm. Trinken und immer wieder. Er ist unser Lebenselixier. Ich habe gedacht, Mensch, das wäre doch ein tolles Motto für diese Corona-Zeit. Trinken und überfließen. Bei Jesus trinken und überfließen. Und noch ein Vergleich. Stell dir vor, du kannst Jesus vergleichen mit einem Magnet. Im besten Fall lässt er dich einfach nicht in Ruhe. Er zieht dich an, er dreht dich zu ihm um. Du bist in Bewegung, angezogen, spürst ihn. Ich finde es ein toller Vergleich. Manchmal habe ich ja echt keine Lust. Ich will gar nicht. Bibel lesen, beten, wieder andere ansprechen. Und manchmal spüre ich auch gar nichts davon, dass ich Durst habe, meine Trockenheit, diese Flaute. Er zieht mich trotzdem zu sich, will mich füllen, mich erfrischen, meine Bedürfnisse stillen, mich heilen, mich stark machen, mich beleben, im tiefsten drin befriedigen, zufrieden machen und mich so wieder bereit zu machen, dass ich mich senden lasse, mich von ihm gebrauchen lasse. An seiner Seite an meinen Auftrag gehen. Trinken bleibt ein lebenslanges Grundbedürfnis. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wir sind von Gott so angelegt, dass wir Durst haben nach ihm. Und dieser Durst wird gestillt, indem ich die Erfahrung mache, dieser Gott liebt mich und sogar so sehr, dass er sein Wertvollstes und Kostbarstes für mich einsetzt, für mich am Kreuz opfert. Ihm ist einfach nichts und niemand zu schade. Hauptsache, mein Durst wird gestillt. Hauptsache, ich werde erlöst. Und darum folge ich fröhlich seinem Ruf. Und es ist auch völlig wurscht, wie verkorkst ich mein Leben finde, wie unwürdig ich mich manchmal fühle. Er ruft, er beschenkt, er gibt mir. Und ich soll sein Mitarbeiter sein. Mit meiner vielleicht verkorksten Lebensgeschichte, mit meinen Wunden, mit meinen Zweifeln. Und viele andere auch, denen es genauso geht wie mir. Wir sind alles Leute, und du bist keine Ausnahme, alles Leute, die ziemlich verkorkstes Leben haben. Halt ein bisschen anders wie ich. Und diesen bunten Haufen, den wir heute Gemeinde nennen, uns gibt er Fähigkeiten, die wir nicht haben. Gaben, die wir genau dann bekommen, wenn es drauf ankommt. Was wir nicht spüren, dass sich plötzlich ein Superman-T-Shirt um meine Brust spannt. Stattdessen erlebe ich, ich trinke und er ist in mir, wie durch seinen Heiligen Geist. So geht er mit, unsichtbar, aber er ist immer da und zu jeder Zeit gibt er das, was ich brauche. Rechtzeitig. Ich möchte aufhören mit dem Zitat von Martin Luther. Ströme fließen, Wasser, das lebendig macht. Wer zu mir kommt, den will ich zubereiten, dass er nicht allein für seine Person gelabt und erquickt werden soll, sondern ich will ihn zu einem starken, feinen Fass machen, will ihm den Heiligen Geist und Gaben geben, dass er zu anderen Leuten fließe, die Tränke, Tröste, Stärke, auch vielen anderen Leuten diene, sie Tränke, wie wir getränkt sind, sie Tröste, wie wir getröstet sind. Hast du es gehört? Luther sagt, du bist ein Fass. Nicht aufgrund deiner Körperfülle, sondern weil du die Funktion von einem Fass hast. Du wirst gefüllt, du speicherst Wasser, aber nicht für dich, sondern um es an andere dann weiterzugeben. Die Menschen warten auf dich, dass du ihnen Jesus zeigst. Darum trink und dann geh, damit es blüht. Das ist das Geheimnis des Christseins. Zu Jesus kommen, um hinzugehen. In dieser Bewegung leben und wachsen wir als Christen. Amen.